Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Info vom Tag danach auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. Wie konnte das passieren? Einschätzungen und Kommentare zum Ja zur Abschottungsinitiative und Guerilla-Aktion gegen Homophobiegesetze. Unser Kopf der Woche James Kirchick entblößte den russischen Staatssender. Ein Beitrag zu den Olympischen Spielen in Sotschi. Am Mikrofon begrüßt Michael Spahr.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Und nun Wilmar All mit dem Rückblick auf den Abstimmungssonntag.
20.000 Stimmen brachten die Wende in der Schweizer Migrationspolitik und das hauchdünne Ja zur SVP-Masseneinwanderungsinitiative. 50,3% der Stimmbevölkerung sprachen sich für die Beschränkung der Zuwanderung aus. Der Bundesrat hat nun 3 Jahre Zeit, um die Personenfreizügigkeit mit der EU neu zu verhandeln. Das Credo lautet weg vom freien Personenverkehr hin zur Wiedereinführung von Höchstzahlen und Kontingenten. Arbeitgeber müssen nun wieder Menschen mit Schweizer Pass bevorzugen. Was die Annahme der Initiative konkret für Folgen haben wird, ja, ob sie überhaupt irgendwelche Folgen haben wird, ist noch völlig unklar. Brüssel hat in einer offiziellen Stellungnahme mitgeteilt, man bedauere das Resultat. Die EU stellte jedoch bereits klar, bei der Personenfreizügigkeit könne die Schweiz keine Sonderwünsche geltend machen. Sie gelte entweder ganz oder gar nicht. Dem Bundesrat stehen schwierige Verhandlungen bevor. Gestern Abend gab es in verschiedenen Städten Kundgebungen gegen die Abschottungsinitiative. In Bern, Zürich und Luzern gingen einige hundert Menschen auf die Straße. Die Polizei war mit einem Großaufgebot präsent. Die Proteste gegen die zunehmende Fremdenfeindlichkeit in der Schweiz verliefen friedlich. Von der zunehmenden Fremdenfeindlichkeit sprach gestern auch Paul Rechsteiner, SP-Ständerat und Präsident vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Als ich gestern Abend den Festsaal betrat vom Hotel Äußeren Stand in Bern, wo sich die Gegner der SVP-Abschottungsinitiative versammelt hatten, sah ich lange Gesichter, Enttäuschung und Konsternation. Wenige waren geblieben, um das Endresultat abzuwarten, unter ihnen SP-Ständerat Paul Rechsteiner. Ich fragte ihn, was denn los sei im Staat der Schweiz.
Ja, es gibt eine besorgniserregende Fremdenfeindlichkeit, eine Ausländerfeindlichkeit in der Schweiz, die schon immer ein Problem war, aber jetzt eine neue Qualität erreicht hat. Allerdings muss man auch sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es über 50% Xenophobie und Fremdenfeinde gibt in der Schweiz, sondern dass es auch ein Protest war gegen das Establishment, ein Protest auch gegen die Wirtschaft, der man nichts mehr glaubt. Es ist so, dass der Wirtschaftsminister, Herr Schneider-Ammann, sagt, wir haben Vollbeschäftigung, viele Leute suchen Arbeit. Wenn sie das Pech haben, die Stelle zu verlieren mit 55 oder mit 52 schon, dann finden sie nichts mehr. Und dann einfach zu sagen, alles sei bestens, das ist ein Schlag ins Gesicht der Leute und das ist etwas, was von der Bevölkerung nicht akzeptiert wird.
Trotzdem ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Ausland sehr tief. Also wir haben im Moment quasi Vollbeschäftigung. Die Wohnungsnot ist nicht nur wahrscheinlich auf die Zuwanderung zurückzuführen. In Zürich hat es sehr im hohen Preissegment sehr viele leerstehende Wohnungen. Die Schweiz ist eine Pendlernation. Es gibt da noch sehr viele andere Ansätze, außer die Steuerung der Zuwanderung. Warum hatten es die Linken nicht geschafft, hier andere gangbare Lösungen zu präsentieren?
Ja, die Ausländer sind zum Sündenbock gemacht worden für Probleme, die es in der Schweiz gibt. Und von daher ist es zutreffend, dass es ein Problem gibt. Allerdings, wenn man zurückschaut, 1992 beim EWR, der ist ja abgelehnt worden. Nachher kamen die verschiedenen bilateralen Abstimmungen, die haben immer Mehrheiten gemacht. Weshalb? Weil glaubwürdige Schutzmaßnahmen damit verbunden wurden für die Arbeitsplätze und die Löhne. Dieses Mal hat die Wirtschaft das Gefühl gehabt, sie könnten darauf verzichten. Auch der Bundesrat, Herr Schneider-Ammann, haben sich nicht bewegt. Und es ist halt so, dass es Probleme gibt. Es haben viele nichts davon Inflation gehabt von dieser sich entwickelnden Wirtschaft und das hat sich jetzt ausgedrückt in diesem knappen Mehr der Bevölkerung gegen das bisherige System.
Trotzdem gab es eine Mitte-Linke, die eine sehr starke Mitte-Linke, die dagegen war. Was wurde dort falsch gemacht?
Ja, es fehlen Schutzmaßnahmen. Die Linke kann nicht einfach antreten. Die Linke macht 30-35% maximal. Es braucht glaubwürdige Antworten, dass die Antworten eben auch tragen nachher in der Abstimmung selber. Heißt, dass sie vorhanden sein müssen. Und diesmal gab es nichts, außer einfach eine Position. Es gab keine Schutzmaßnahmen wie bei den erfolgreichen Abstimmungen, die der Bevölkerung auch eine Antwort gegeben hätten auf die Probleme der Arbeitsplätze und der Löhne.
Es schien ja fast so, dass die SVP selber fast beschwörend gesagt hat, am Schluss wird die Initiative dann doch abgelehnt. Dem Bundesrat stehen sehr schwierige Verhandlungen bevor mit der EU. Jetzt wird diskutiert, was man überhaupt fordern kann. Wie schwierig werden diese Verhandlungen?
Das kann man im Moment noch nicht sagen. Also die Schweiz hat ja die Probleme Schutz der Arbeitsplätze, Schutz der Löhne. Da kann die Schweiz selber handeln. Da hat sie auch innenpolitische Mittel zur Verfügung. Es ist nicht eine Frage jetzt nur der bilateralen Verträge. Es ist klar, wenn die Schweiz EU-Staatsangehörige diskriminieren wollte, was ja in der Initiative möglich ist, wenn einfach es auf der einen Seite den Schweizer Vorrang gibt, vielleicht den Inländer Vorrang und alle anderen unter ein Kontingent fallen, bei dem man Familiennachzug oder die einen Aufenthalt beschränken kann, das würde ja dann diskriminierend. Und solche Dinge gehen sicher nicht. Und wir werden sehen, wie am Schluss jetzt die Verhandlungen verlaufen. Das wird ein Prozess, der längere Zeit dauert. Wesentlich ist, dass die Lehren aus diesem Resultat gezogen werden. Man kann nicht mit leeren Händen vor die Bevölkerung treten bei einer Frage, die eine solche Bedeutung hat.
Was sind jetzt die wichtigsten nächsten Schritte, wenn Sie sagen, die Lehren daraus ziehen?
Es braucht sich eine Reflexionsphase. Man kann nicht schon morgen alles gelöst haben, aber es ist klar, dass die Schutzmaßnahmen, auf die verzichtet worden ist, das wäre notwendig gewesen, solche Schutzmaßnahmen jetzt zu präsentieren, ist nicht gemacht worden. Hier liegen eigentlich Vorschläge auf dem Tisch, man könnte handeln.
Die Personenfreizügigkeit, die ist trotzdem Teil der bilateralen Eins. Wenn wir einen Vertrag kündigen, fallen alle Verträge ins Wasser. Ist das wieder mal eine Initiative, die gar nicht umsetzbar ist?
Ja, die Frage ist, ob man sie kündigt oder nicht. Es ist so, dass ja auch die SVP gesagt hat, sie wollen nicht die bilateralen kündigen. Und dann werden wir sehen, es gibt einen Zielkonflikt zwischen verschiedensten Zielen. Und hier gibt es auch immer Spielräume, innenpolitische Spielräume, namentlich bei den Schutzmaßnahmen.
Soweit die Einschätzungen von Paul Rechsteiner, SP-Ständerat und Präsident vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Und nun der Kommentar der Info-Redaktion.
Wahrlich, es war ein grausiger Krimi. 50-50 stundenlang, hauchdünn und dann das Resultat. Ja zur Abschottung, nein zur viel gefürchteten sogenannten Masseneinwanderung. Das Volk hat gesprochen, einmal mehr soll das Patentrezept Zuwanderungsstopp die Lösung für alle Probleme bieten. Die Linke leckt sich die Wunden und meint, Bundesrat und Wirtschaft hätten die Sorgen und Ängste der Bevölkerung halt nicht genug ernst genommen. Hat sie vielleicht selber diese Ängste nicht genug ernst genommen? Und von welchen Ängsten ist denn da überhaupt die Rede? Wohnungsnot? Herr Schweizer will 45 Quadratmeter Wohnfläche pro Person. Arbeitslosigkeit? Frau Schweizerin ist mit der Vollbeschäftigung unzufrieden. Verkehrsstaus und volle Züge? Die Pendlernation Schweiz verlangt nach mehr und mehr Mobilität.
Ja, sie sind gut beim Schuldzuweisen, sowohl die Linken als auch die Rechten. Warum nicht endlich die Sache drehen? Warum nicht in die Offensive gehen? Die Linken, die sich ja gerne als weltoffen bezeichnen, könnten ja auch einmal etwas Weltoffenheit zeigen. Den EU-Beitritt thematisieren, statt ihn zu tabuisieren. Oder statt beim grossen Ängsteschüren mitzumachen, offensiv der Bevölkerung die Vorzüge der Migration aufzeigen. Auch wir Medienschaffende sind gefordert, statt Jungle-Camps und Castingshows auf die Titelseiten zu hieven, wäre es höchste Zeit, der verschlafenen Schweiz mal die neuen Realitäten der Globalisierung näher zu bringen, statt dem nostalgischen Blick zurück auf Pseudo-Traditionen wie Schwing- und Ältlerfeste oder scheinbar bedeutende historische Schweiz-Ehr. Stattdessen sollten wir in die Gegenwart und in die Zukunft blicken. Die Erde dreht sich um die Sonne, nicht um die Schweiz. Ist Migration wirklich ein Problem? Warum schafft es die SVP immer wieder, Probleme zu schaffen, die nüchtern betrachtet eigentlich gar nicht existieren?
Spannend, sogar die SVP selber schien bis zuletzt beschwörend auf ein Nein zu hoffen. Nun aber gab es ein Ja und die SVP kann sich getrost zurücklehnen und dem Bundesrat die schwierigen Verhandlungen in Brüssel überlassen. Und damit bleibt dem Bundesrat wohl nichts anderes übrig, als sich an den Ratschlag von SVP-Präsident Toni Brunner zu halten. Er soll in Brüssel doch einfach sagen, er müsse nun halt umsetzen, was das Schweizer Volk wolle.
Oder soll der Bundesrat außer Ueli Maurer nach diesem Sonntag zurücktreten und der SVP die Ausarbeitung der Abschottungspolitik überlassen? Das hat SVP-Dissident und BDP-Mitbegründer Hans Grunder gefordert. Bundesrat Brunner, Bundesrat Mörgeli, Bundesrat Schlür, Bundesrat Amstutz, Bundesrat Köppel und als Quotenfrau Bundesrätin Rickli. Oder dann einfach Altbundesrat Blocher zurückholen, um die Rettung der Schweiz voranzutreiben. Oder ist der Chef zu stark damit beschäftigt, Zweigniederlassungen seines Firmenimperiums im bösen Ausland aufzubauen und Stellen in der Schweiz zu streichen?
Ängste schüren, Zweifel wecken, den Teufel aus dem Ausland an die Wand malen, darin waren die rechtspopulistischen Parteien in der Schweiz schon immer gut. Und doch wurden bis heute alle sogenannten Überfremdungsinitiativen abgelehnt. 10 Initiativen zur Beschränkung der Zuwanderung gab es seit der Nachkriegszeit, alle wurden sie abgelehnt. Der 9. Februar 2014 wird in die Geschichtsbücher eingehen, als der Tag, an dem die 11. Überfremdungsinitiative angenommen wurde, mit einer rekordhohen Stimmbeteiligung und sehr ungewissem Ausgang.
Das war der Kommentar der Rabe-Info-Redaktion. Wilmar Rall hat nun weitere Abstimmungsresultate und Nachrichten.
Das Schweizer Schienennetz kann saniert und ausgebaut werden. Das Stimmvolk hat die Bahnvorlage Fabi deutlich angenommen mit 62%. Ein Nein gab es lediglich im Kanton Schwyz. Damit ist in der Verfassung verankert, dass Betrieb, Unterhalt und Ausbau des Schienennetzes künftig aus einem Topf finanziert werden. Der Bund muss mehr Mittel bereitstellen, im Jahr rund 5 statt wie bisher 4 Milliarden Franken. Keine Chance hatte die Initiative «Abtreibung ist Privatsache». Fast 70% der Stimmberechtigten legten ein Nein in die Urne. Einzig der Kanton Appenzell-Innerrhoden hat die Initiative von christlichen und konservativen Kreisen angenommen. Somit bleibt die Fristenlösung bestehen. Die Krankenkassen kommen weiterhin für die Kosten von Schwangerschaftsabbrüchen auf. Basel-Stadt sagt deutlich Ja zu Frauenquoten. Mindestens ein Drittel Männer oder Frauen müssen künftig in den Verwaltungsräten der Basler Spitäler und im Bankrat der Kantonalbank sitzen. Basel-Stadt ist der erste Kanton mit einer Geschlechterquote. Ähnliche Regelungen gibt es bisher lediglich in den Städten Zürich, Bern und Schaffhausen. Zürich hat eine neue Stadtregierung. Alle bisherigen haben die Wiederwahl geschafft. 2 Sitze waren neu zu vergeben, einen gewann die SP, den anderen Filippo Leutenecker von der FDP auf Kosten der Grünen. Somit besetzen die Bürgerlichen wieder 3 Sitze in der neunköpfigen Regierung. Das Rennen um Stadtpräsidium machte die bisherige Corinne Mauch von der SP. Filippo Leuteneckers Angriff blieb chancenlos. Ein deutliches Berner Ja zum Hooligan-Konkordat. 78% der Berner Stimmbevölkerung wollen schärfere Regeln bei Fußball und Hockey spielen. Neu sind Spiele der oberen Liga bewilligungspflichtig. Die Gemeinden können den Sportclubs Auflagen machen. Ein bunt zusammengewürfeltes Komitee hatte das Referendum ergriffen. Bern ist der 12. Kanton, der dem Hooligan-Konkordat zugestimmt hat. Nur ein Kanton, Basel-Stadt, hat es bisher abgelehnt. Thorberg-Direktor Georges Gacivio hat die Kündigung erhalten. Gacivio wurde vor etwas über einer Woche freigestellt wegen schwerwiegenden Vorwürfen gegen seine Person. Er soll Gefängnisinsassen bevorzugt haben, sei im Bieler Drogen-Sex-Milieu verkehrt und habe Dossiers manipuliert. Regierungsrat Hans-Jürg Käser hat eine externe Untersuchung zur Thorberg-Affäre angeordnet. Diese soll auch das Anstellungsverfahren von Cacivio unter die Lupe nehmen. Offenbar wurde er zwei besser qualifizierten Bewerbern vorgezogen. Und noch eine Meldung aus dem Ausland. Erstmals ist ein UNO-Hilfskonvoi in der syrischen Stadt Homs eingetroffen. Trotz der vereinbarten Waffenruhe wurden die UNO-Helfer unter Beschuss genommen. Seit 1,5 Jahren belagern Truppen vom syrischen Machthaber Bashar al-Assad die Altstadt. Rund 2,500 Menschen sind eingeschlossen. Es fehlt an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Derweil gehen heute im luxuriösen Genf die syrischen Friedensgespräche weiter. Rebellen und Regierung hatten sich in der ersten Gesprächsrunde auf die Hilfsmaßnahmen für Homs geeinigt. Die Hoffnung besteht, dass nach Homs nun weitere Städte die dringend benötigte humanitäre Hilfe erhalten. Und noch zum Wetter. Heute bleibt es trüb und teilweise nass bei um 4 Grad. Die Schneefallgrenze liegt bei rund 800 Metern. Der morgige Dienstag wird relativ freundlich mit am Nachmittag einzelnen Sonnenstrahlen. Gegen Abend kommen aus Westen erneut Wolken auf bei Höchstwerten um 5 Grad. Am Mittwoch bleibt es wechselhaft, aber voraussichtlich trocken bei 6 Grad.
95,6. Rabe Info.
Im Trubel um die Abschottungsinitiative ging diese Nachricht fast vergessen. Das Bündner Münstertal hat heute schulfrei. Der Grund? Der Münstertaler Dario Colonia hat Gold im 30-Kilometer-Skiathlon gewonnen. Ja, die Olympischen Winterspiele in Sotschi sind angelaufen. Alle Welt blickt nach Russland und Russland versucht sich von seiner weltoffensten Seite zu zeigen. Dass dem nur bedingt so ist, hat der amerikanische Journalist James Kirchick gezeigt mit seiner Guerilla-Aktion am russischen Staatsfernsehen. Eingeladen für ein Interview zum WikiLeaks-Informanten Bradley Manning ließ er Moderatorin und Gäste auflaufen und hob an zu einer Brandrede gegen Homophobie und das neue Anti-Gay-Gesetz in Russland. James Kirchick ist heute unser Kopf der Woche. Wilmar All hat mit ihm gesprochen.
Es war Ende August 2013. Eigentlich hätte der amerikanische Journalist James Kirchick über den WikiLeaks-Informanten Bradley Manning sprechen sollen. Das zumindest hatte die Moderatorin vom russischen Staatssender RT erwartet, als sie James Kirchick das Wort erteilte.
Yeah, James, and let me ask you the same position establishing question.
Yeah, well, Harvey Firestein, who's a very famous American playwright and actor, he said that being silent in the face of evil is something that we can't do. And so in, you know, being here on a Kremlin-funded propaganda network, I'm going to wear my gay pride suspenders and I'm going to speak out.
Harvey Firestein ist ein sehr berühmter amerikanischer Schauspieler und Drehbuchschreiber. Er sagte, Schweigen im Angesicht des Bösen ist etwas, das man nicht tun darf. Und ja, weil ich hier auf einem vom Kreml finanzierten Propagandasender sprechen kann, werde ich nun meine regenbogenfarbenen Hosenträger anziehen und eine Rede halten. Gegen das scheußliche Anti-Gay-Gesetz, das der russische Präsident Wladimir Putin vorgelegt hat und vom russischen Parlament abgesegnet wurde. Das Gesetz, das es verbietet, in der Öffentlichkeit über Homosexualität zu sprechen.
We've seen a spate of violent attacks on gay people
in Russia. Yeah, James, of course, we'll discuss it later, but what about...
Ja, darüber sprechen wir später. Aber was ist mit Bradley Manning?
I'm really interested in talking about Bradley Manning. I'm interested in talking about the horrific environment of homophobia in Russia right now. And to let the Russian gay people know that they have friends and allies in solidarity.
Ich will nicht über Bradley Manning sprechen. Ich will über die scheußliche Homophobie sprechen, die derzeit in Russland grassiert. Und ich will die russischen Homosexuellen wissen lassen, dass sie Freunde und Verbündete haben in der Welt und dass wir nicht schweigen werden, trotz der massiven Repression angeordnet von ihrem Geldgeber Wladimir Putin.
Oh, I see.
That's what I'm here to talk about.
All right.
Yes, that's what I'm here to talk about. And I don't know how as a journalist how you can go to sleep at night.
Lange brauchte die komplett überforderte Moderatorin beim russischen Staatssender RT, um den enervierten James Kirchick zu unterbrechen. Das Video fand seinen Weg auf YouTube, die Guerilla-Aktion ging um die Welt. James Kirchick selber meint, RT werde ihn wohl kein zweites Mal einladen, aber grundsätzlich würde er das jederzeit nochmals tun.
Because I think that what's happening for the gay community in Russia is really horrible right now.
Weil ich glaube, was im Moment in Russland passiert, ist für die Gay-Community wirklich schrecklich. Und wenn keiner protestiert, dann wird Putin damit durchkommen. Und die Olympischen Spiele helfen ihm zu verstecken, was wirklich in Russland abgeht. Es ist nicht nur schlimm für die Homosexuellen, es ist für alle schlimm. Russland ist eine korrupte Diktatur, die Geld und Wahlen stiehlt und hat eine aggressive Außenpolitik. Und die Welt muss das merken.
The world needs to recognize this.
Mit ihrer Guerilla-Aktion kritisierten sie das neue Anti-Homosexuellen-Gesetz, das es untersagt, vor Kindern und Jugendlichen positiv über Homosexualität zu sprechen. Sie kritisierten aber auch den russischen Staatssender RT als Propagandasprachrohr der Regierung. Wie stark ist denn RT von der Regierung kontrolliert?
Completely. It's entirely funded by the Russian government.
Komplett. Es gehört komplett der russischen Regierung und die Inhalte zeigen klar, es ist ein Propagandainstrument. Es gibt keinerlei Unabhängigkeit. RT ist nicht wie BBC, die zwar vom Staat finanziert werden, aber unabhängig sind, was die Berichterstattung betrifft. RT ist nicht unabhängig, es ist kontrolliert von Putin-treuen Anhängern.
It is completely controlled by Putin loyalists.
Während ihrem Auftritt beim russischen Staatssender RT trugen sie regenbogenfarbene Hosenträger. Sie sagten, das könnten sie mit dem neuen Gesetz nun nicht mehr tragen. Gehen die Gesetze wirklich so weit?
In Russia, I think you could be arrested if you tried to display a rainbow flag or.
In Russland könntest du dafür wohl verhaftet werden, wenn du eine Regenbogenflagge oder andere Symbole der Gay-Pride-Bewegung öffentlich zur Schau trägst, wo sie auch Jugendliche unter 18 sehen können. Wenn du das privat machst, kein Problem. Aber öffentlich, zum Beispiel auf der Straße in Moskau, geht das nicht mehr.
If you were to wear rainbow suspenders in public on a street in Moscow, you would probably get arrested.
Und inwiefern schränkt das neue Gesetz die Rechte von Homosexuellen noch ein?
I think it's important to realize that this law does not just affect gay people, it affects all Russians, and that it prohibits speech.
Das Gesetz schränkt nicht nur die Rechte von Homosexuellen ein, es schränkt die Rechte aller Russen und Russinnen ein. Es verbietet, seine Meinung zu äußern, das Recht, über etwas zu sprechen, und das betrifft alle Leute. Es könnte auch eine heterosexuelle Person treffen, die Jugendlichen erzählt, dass Homosexualität okay ist, dass man nicht krank ist und nicht in die Hölle kommt, wenn man homosexuell ist. Das ist verboten und kann mit Bußen bestraft werden. Das Gesetz verletzt auch das Recht auf Versammlungsfreiheit aller Russen und Russinnen. Auf der Straße für die Rechte von Homosexuellen zu protestieren, zum Beispiel, darf jetzt niemand mehr, egal ob hetero oder homosexuell. In dem Sinne, ja, es ist ein anti-homosexuellen Gesetz und viel mehr, weil es verletzt zwei der grundsätzlichen Bürgerrechte, das Recht auf freie Meinungsäußerung und die Versammlungsfreiheit.
Das Gesetz hat der russische Präsident Wladimir Putin vorgelegt, die Duma, das russische Parlament hat es abgesegnet, sämtliche Abgeordneten haben dem Gesetz zugestimmt, außer einer hat sich der Stimme enthalten. Wie erklären Sie sich das?
Is that almost the whole Duma is for this new law as well?
Well, Russia is not a democracy and the Duma is a puppet parliament.
Russland ist keine Demokratie und die Duma ist Handlanger von Putin. Ich verstehe die Duma nicht als legitime gewählte Instanz wie der amerikanische Kongress oder der deutsche Bundestag. Die Duma sagt zu allem Ja und Amen, das Putin vorlegt. Und weil Putins Partei das Gesetz wollte, trat es in Kraft. So einfach ist das.
And so then it became law, and it's that simple.
Werden die Olympischen Spiele in autoritären Staaten ausgetragen, gibt es im Vorfeld immer wieder Proteste, die auf die desolate Situation bezüglich Menschenrechten und Meinungsfreiheit hinweisen. Dieses Mal aber waren die Proteste besonders laut. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, dafür gibt es sicher viele Gründe, aber die anti-homosexuellen Gesetze, die sind stark auf Putin zurückgefallen. Er hat sich da wirklich etwas eingebrockt. Es ist sehr peinlich für ihn. Damit hat er nicht gerechnet, als er die Gesetze letztes Jahr unterzeichnet hat, dass immer noch darüber gesprochen wird, jetzt während den Olympischen Spielen.
Russland wird ja immer wieder kritisiert wegen Menschenrechtsverletzungen. Im Vorfeld gab es auch viele, die nach einem Boykott der Olympischen Spiele verlangten. Was denken Sie über einen solchen Boykott?
What do you think about the boycott the games?
I think it was a mistake to choose Sochi in the first place.
Ich glaube, es war ein Fehler, Sochi als Austragungsort zu wählen, aus vielerlei Gründen. Einer ist sicher das Wetter, aber auch die Terrorismusgefahr, aber auch aus moralischen Gründen. Ich glaube nicht, dass man Olympische Spiele in diktatorischen Staaten austragen sollte. Aber der Entscheid ist gefallen und die Spiele jetzt zu boykottieren, wäre unfair, schon rein den Sportlern gegenüber. Was ich befürworte, ist der politische Boykott. Kein demokratisch gewählter Regierungschef sollte sein Gesicht dort zeigen. Das ist es, was Putin will: Legitimation dadurch, dass Barack Obama, Angela Merkel und David Cameron dort auftauchen. Und ich denke, es ist ein wichtiges Zeichen, dass niemand geht. Der deutsche Präsident Joachim Gauck sagte sehr klar, er werde dort nicht auftauchen. US-Präsident Obama sendet eine Delegation von Athleten, die offen zu ihrer Homosexualität stehen. Ich glaube, das ist die bessere Antwort, als die Spiele einfach zu boykottieren.
Soweit der US-Journalist und Gay-Aktivist James Kirchick. Er war unser Kopf der Woche. Wir danken Benny Hechler für die Übersetzung. In zwei Wochen weilt James Kirchick in der Schweiz. Er nimmt am Genfer Gipfel für Menschenrechte und Demokratie teil. Dort spricht er über die Macht der von Staaten kontrollierten Medienkonzerne. Weitere Infos zum Gipfel gibt's im Internet unter www.genevasummit.org. Auf unserer Homepage rabe.ch finden Sie auch den Link zum Interview oder besser gesagt zur Brandrede von James Kirchick auf dem russischen Staatssender RT.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Info vom Montag, dem 10. Februar, auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Dienstag, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung hat Wilmar Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spar. Auch wenn es im Moment vielleicht etwas düster aussieht, ich wünsche euch trotzdem eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.